ARD.
Hallo, ich bin Tarek Yusbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Als letztes NATO-Mitglied hat sich Rumänien heute hinter die Kandidatur des Niederländers Mark Rutte als neuen NATO-Generalsekretär gestellt. Die Bundeswehr bestellt Artilleriemunition für bis zu 8,5 Milliarden Euro und will einen Teil davon der Ukraine zur Verfügung stellen. Und in Israel stellt der Armeesprecher das vordringliche Kriegsziel von Ministerpräsident Netanyahu in Frage. Das sind einige unserer Themen heute am Donnerstag, den 20. Juni um 17 Uhr. Eigentlich wollte der Norweger Jens Stoltenberg sein Amt als NATO-Generalsekretär schon längst aufgegeben haben. Beinahe 10 Jahre steht er nun schon an der Spitze des Verteidigungsbündnisses. Aber die Suche nach einer geeigneten Nachfolge war spätestens mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine immer schwieriger geworden. Jetzt ist in der Angelegenheit eine Entscheidung gefallen. Der Niederländer Mark Rutte hat die Unterstützung aller 32 NATO-Staaten und kann damit im Oktober der Nachfolger Stoltenbergs werden. Heute hatte Rumänien als letzter Bündnisstaat erklärt, die Kandidatur des scheidenden niederländischen Regierungschefs zu unterstützen. Die Regierung in Bukarest hatte die Vergabe des Spitzenpostens monatelang blockiert und angekündigt, den rumänischen Präsidenten Iohannis ins Rennen zu schicken. Dieser hat nun aber seine Kandidatur zurückgezogen. Wie das Amt des Präsidenten weiter mitgeteilt hat, überlässt Rumänien der Ukraine außerdem ein Flugabwehrraketensystem vom Typ Patriot. Es handelt sich um das einzige in Dienst gestellte Patriot-System, über das Rumänien derzeit verfügt. Und auch aus Deutschland kommt weitere militärische Unterstützung für die Ukraine. Die Bundeswehr hat beim Rüstungskonzern Rheinmetall Artilleriemunition im Milliardenwert bestellt. Das Unternehmen hat mitgeteilt, dass der Rahmenvertrag einen Wert von bis zu 8,5 Milliarden Euro hat. Damit werde eine frühere Vereinbarung deutlich aufgestockt. Den Angaben zufolge handelt es sich für Rheinmetall um den größten Auftrag der Firmengeschichte. Konkret geht es um Artilleriemunition des Kalibers 155 mm mit einer Reichweite von 40 Kilometern. Ein großer Teil der Bestellung soll in die Ukraine gehen. Das Land leidet in seinem Abwehrkampf gegen Russland auch an einem Mangel an Artilleriemunition. Die EU-Staaten haben sich darauf geeinigt, die Sanktionen gegen Russland zu verschärfen. Das hat die belgische Ratspräsidentschaft in Brüssel mitgeteilt und erklärt, dass dadurch die Wirkung bestehender Strafmaßnahmen maximiert werde, weil Schlupflöcher geschlossen würden. Die neuen Maßnahmen zielen vor allem auf die milliardenschweren Geschäfte mit russischem Flüssigerdgas. Vor allem Deutschland hatte das mittlerweile 14. Sanktionspaket wochenlang verzögert. Aus Brüssel berichtet Helga Schmidt.
Immer wieder werden westliche Sanktionen gegen Russland unterlaufen und einige dieser Schlupflöcher sollen jetzt geschlossen werden. Der Grund, obwohl die EU schon 13 Sanktionspakete verabschiedet hat und der direkte Handel mit Russland weitgehend verboten oder eingeschränkt wurde, gelangen immer noch Waren im Wert von mehreren 100 Millionen Euro nach Russland. Zu diesem Ergebnis kommt die EU-Kommission. Konkret geht es dabei vor allem um Güter, die in Russland weiterverarbeitet und dann militärisch genutzt werden können, Halbleiter zum Beispiel. Die Lieferungen westlicher Unternehmen gelangen über Tochterunternehmen nach Russland nicht direkt, sondern meistens über Drittländer. Die liefernden Unternehmen sollen nun mit dem neuen Sanktionspaket stärker in die Pflicht genommen werden und Verantwortung dafür übernehmen, dass ihre Produkte nicht über Umwege nach Russland gelangen. Die Bundesregierung hat in den Verhandlungen vor zu hohen Anforderungen an die Wirtschaftsunternehmen gewarnt und nach Diplomatenangaben konnte Berlin durchsetzen, dass die Nachweispflicht zunächst nicht auf Tochterunternehmen ausgedehnt wird.
Bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der russischen Nordkaukasusregion Adygeja ist nach Angaben der örtlichen Behörden ein Brand in einem Treibstofflager ausgebrochen. Das Feuer habe aber rasch gelöscht werden können. Auch in einem Treibstofflager in der zentralrussischen Region Tambov sei nach einer Explosion ein Feuer ausgebrochen, was wahrscheinlich auf einen Drohnenangriff zurückzuführen sei, so der zuständige Regionalgouverneur auf Telegram. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums soll die Flugabwehr in der Nacht insgesamt 15 ukrainische Drohnen abgeschossen haben. Russland wiederum hat nach ukrainischen Angaben mit Raketen und Drohnen erneut die Energieinfrastruktur der Ukraine angegriffen. Dabei soll unter anderem ein Wärmekraftwerk getroffen worden sein. Der örtliche Stromnetzbetreiber Ukrenergo berichtet von Schäden in Regionen im Osten, im Zentrum und im Westen des Landes. Aus Kiew, Rebecca Barth.
Mit Raketen und Drohnen hat Russland erneut die Energieinfrastruktur der Ukraine angegriffen. Dabei sei unter anderem ein Wärmekraftwerk getroffen worden. Die Anlage habe schwere Schäden davongetragen, teilte der Betreiber DTEK am Morgen mit. 3 Mitarbeiter seien verletzt worden. In 4 Regionen seien zudem weitere Objekte der Energieinfrastruktur beschädigt worden, gab der ukrainische Energieversorger Ukrenergo an. Die Menschen in der Ukraine müssen sich in den kommenden Wochen auf Stromausfälle von bis zu 12 Stunden einstellen, warnte Ukrenergo-Chef Volodymyr Kudrytsky. Aktuell wird der Strom in vielen Fällen im 4-Stunden-Rhythmus für jeweils 4 Stunden abgestellt. Wegen der regelmäßigen Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur kann die Ukraine gerade nur halb so viel Strom produzieren wie im vergangenen Jahr, sagte Präsident Selenskyj kürzlich auf der Wiederaufbaukonferenz in Berlin. Selenskyj kündigte an, die Stromversorgung bis zum Winter verbessern zu wollen. Man bereite Lösungen vor, sicherer durch die Heizperiode zu kommen, betonte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Details nannte er nicht.
Und nun zum Kriegsgeschehen im Gazastreifen. Israelische Kampfjets haben in der Nacht offenbar Gebiete im Zentrum des Gazastreifens beschossen. Nach Angaben eines Mediziners wurden 2 Menschen bei einem Angriff nahe der Flüchtlingssiedlung Nuseirat getötet. Außerdem rücken israelische Truppen in der Stadt Rafah weiter vor. Das berichten Bewohner der Stadt im Süden des Küstenstreifens. Dabei soll es nach Angaben der Terrororganisation Hamas zu Gefechten zwischen israelischen Soldaten und palästinensischen Kämpfern gekommen sein. Der israelische Regierungschef Netanyahu will den Gazakrieg nach eigener Aussage so lange führen, bis die Hamas vollständig zerstört ist. Doch das könnte nach Ansicht seines Militärs eine unlösbare Aufgabe sein. Der Sprecher der israelischen Armee, Hagari, hat in einem Interview im israelischen Fernsehen gesagt, dass man die Hamas nicht einfach ausschalten könne. Wer etwas anderes behaupte, streue den Menschen Sand in die Augen. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
Immer wieder hat Benjamin Netanyahu, Israels Premierminister, vom totalen Sieg im Gazakrieg gesprochen und von der Zerschlagung der Hamas. Mehr als 8 Monate nach dem Terrorüberfall aus dem Gazastreifen kann davon noch keine Rede sein. Wenn aber einer der führenden Militärs, der sehr präsente Armeesprecher Admiral Daniel Hagari, dieses Ziel nun in Frage stellt, dann beschäftigt das die Öffentlichkeit in Israel. Hagari gab zur besten Sendezeit dem Fernsehsender Channel 13 ein Interview und sagte Dinge, die man so von der Militärführung noch nicht gehört hatte. Hamas ist eine Ideologie. Wer denkt, wir könnten die Hamas verschwinden lassen, irrt sich. Das ist die Aufgabe der politischen Ebene, darüber zu entscheiden. Und die Armee ist nur ausführende Kraft. Aber zu sagen, dass die Hamas eliminiert werden kann, dass man sie verschwinden lassen kann, bedeutet, den Menschen Sand in die Augen zu streuen. Wenn man keine Alternative benennt, wird man letztendlich die Hamas vorfinden. Im Kern geht es also um die Frage, was nach der Hamas im Gazastreifen kommt. Benny Gantz, der Oppositionsführer, der monatelang Teil des Kriegskabinetts war, hatte einen solchen Plan von Benjamin Netanyahu gefordert, ein Ultimatum gestellt und am vergangenen Wochenende die Notstandsregierung verlassen. Auch die Armee fordert einen Plan für die Zukunft in Gaza. Ohne diesen würden die militärischen Erfolge gefährdet, heißt es. Und tatsächlich hatten sich in den letzten Wochen Kämpfer der Hamas in Gebieten wieder neu aufgestellt, aus denen sich die israelischen Streitkräfte bereits zurückgezogen hatten. Alon Ben David, ein Militärexperte, beschrieb das ebenfalls im Channel 13. Die Armee weiß, dass sie kurz vor dem Abschluss der Offensive in Rafah steht. Und wenn kein politischer Vorschlag für eine Alternative zu Hamas kommt, was das militärische Vorgehen vervollständigen würde, dann wird die Armee immer wieder zurückkehren müssen und tote Soldaten bei diesen Operationen in Kauf nehmen müssen. Ich glaube, die Armee ist es leid, der Sündenbock zu sein. Die Armee hört die Angriffe, die die politische Ebene gegen sie richtet. Und sie sagt nun, wir haben 8 Monate lang gekämpft, alle militärischen Fähigkeiten der Hamas zerstört, aber die Regierungsfähigkeit der Hamas ohne eine Alternative zu zerstören, ist unrealistisch. Die Angriffe aus dem Regierungslager auf die Armee kommen immer unverhohlener. Nicht nur Yair Netanyahu, der als sehr einflussreich geltende Sohn des Ministerpräsidenten, fragt öffentlich, wo einzelne Militärs am 7. Oktober waren. Und Netanyahu selbst sagte in einer Kabinettssitzung vor kurzem, Israel sei ein Staat mit einer Armee und nicht eine Armee, die einen Staat habe. Nach der offenen Kritik des Armeesprechers hieß es nun aus dem Büro des Premierministers schriftlich, das Sicherheitskabinett habe unter dem Vorsitz von Premierminister Netanyahu die Zerstörung der militärischen und Regierungsfähigkeiten der Hamas als eines der Ziele des Krieges definiert und die israelischen Streitkräfte seien dem natürlich verpflichtet. Doch einen Plan, wie es in Gaza weitergeht, gibt es weiterhin nicht. Das kritisiert auch Gideon Saar, der früher zu Netanyahus Likud-Partei gehörte und mehrfach Minister war, im israelischen Armeeradio. Die Regierungsfähigkeit der Hamas zu zerstören ist ein wichtiges Ziel, das bis heute nicht erreicht wurde. Es gibt keinen effektiven Plan, um dieses Ziel zu erreichen. Es reicht nicht einfach nur ein Gebäude der Khan Yunis-Polizei oder das Bürgeramt von Beit Hanun zu bombardieren. Man muss verstehen, wie die Hamas regiert. Wenn der Hamas nicht die Regierungsfähigkeit genommen wird, kann sie ihre militärischen Fähigkeiten immer wieder herstellen, zum Beispiel durch Rekrutierung weiterer Kämpfer. Aber auch andere wichtige Bestandteile des Krieges, wie die Kontrolle über humanitäre Hilfslieferungen und ihre Verteilung, stärken die Hamas als regierende Macht im Gazastreifen. Es ist spät, aber noch nicht zu spät, um einen neuen Plan aufzustellen und zu prüfen, wie diese Ziele umgesetzt werden können. Offen bleibt, warum Benjamin Netanyahu bisher keinen Plan für die Zukunft des Gazastreifens vorgelegt hat. Beobachter sagen, dass sein Spielraum tatsächlich eher gering ist, denn seine rechtsextremen Koalitionspartner lehnen Zugeständnisse an die Palästinenser ab und fantasieren schon von einer israelischen Wiederbesiedlung des Gazastreifens.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.